Wer regelmäßig Radio Frei hört, der bekommt natürlich mit, dass auch wir vom 30. Jahrestag des Mauerfalls berichten. Aber wir wollen es ein bisschen anders als die Kolleginnen und Kollegen von den anderen Medien machen. Wir haben nämlich entweder Kollegen und Kolleginnen befragt, wie sie den Mauerfall erlebt haben, oder auch Freunde von Kollegen. Und so ist das im Fall von Ecki Stieg, der ein Freund unseres Kollegen Ribi ist, der in Westdeutschland aufgewachsen ist und selber vor allen Dingen Musikmoderator und Journalist ist und jetzt bei mir ist. Hallo.
Hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
Was warst du eigentlich zuerst? Du hast ja auch für Zeitungen geschrieben, ne? Für die Tempo zum Beispiel und Spex.
Genau.
Also warst du zuerst, wenn man so will, Printjournalist und dann Radiojournalist?
Ja, kann man so sagen. Also ich bin eigentlich zum Schreiben gekommen in der Punkzeit, sogar in den 70er Jahren, als ich mein eigenes Fanzine gemacht habe, in meiner alten Heimatstadt Rinteln. Und dann bin ich irgendwie über dieses Fanzine Schreiber geworden für Stadtmagazine und da erst halt irgendwie allgemein und dann immer mehr mit Schwerpunkt auf Musik. Und bei dieser Zeitung, dieser Schaumburger News, für die ich früher gearbeitet habe und wo ich zum Schluss Chefredakteur war, da hatten wir einen Mitarbeiter namens Stefan Karkowski und der wiederum war beim NDR Popfit. Das war die Jugendwelle des NDR angestellt. Sagte irgendwie, macht irgendwie einen Privatsender auf, die sucht noch jemanden, bewirb dich doch einfach mal. Und ich bin da komplett blauäugig hingegangen und so zu Radio FFN gekommen im Jahr 1986 und 87 war meine erste Sendung schon.
Jetzt hast du ganz viel erzählt, da müssen wir doch mal so ein bisschen auseinanderdröseln, ja. Weil wie gesagt, erstmal muss man sagen, das war so eine Zeit, ich sag mal so die letzte Goldgräberstimmung in Funk und Fernsehen, weil auf einmal eben das duale Rundfunksystem beschlossen wurde. Also bis Anfang der 80er gab es ja nur die öffentlich-rechtlichen. Ja. Plötzlich wurden dann auch die privaten zugelassen. Das hat dann immer noch ein bisschen gedauert, ehe dann die ersten Fernsehsender entstanden sind, so 83, 84 auch die ersten Radiosender. Und das führte dazu, dass man natürlich eine größere Medienvielfalt bekam, aber auf einmal auch die Leute braucht und teilweise auch junge Leute offenkundig, also mit anderen Worten, ich glaube, heute ist es wahnsinnig schwierig, in so einen Radiosender reinzukommen und ich will nicht sagen, damals war es total einfach, aber man hat auch Leute wie dich gesucht, oder?
Tja, gute Frage. Man muss auch sagen, dass sich FFN damals ziemlich unterschieden hat von den anderen Privatsendern, die damals zeitgleich gestartet sind, wie in Frankfurt oder Schleswig-Holstein, weil die Sender in Hessen und in Schleswig-Holstein zum Beispiel waren doch schon sehr von Anfang an auf Formatradio getrimmt. Das war bei FFN nicht so. Da war also noch sehr viel Spielraum und wir waren alle ziemlich chaotisch und konnten noch irgendwie ausprobieren und rumprobieren. Und dadurch, dass wir den NDR quasi übertölpelt haben und sehr gute Quote eingefahren haben, war das irgendwie quasi so wie so eine Art Narrenfreiheit. Also wir haben da Sachen gespielt im Tagesprogramm, die wären heute, denke ich mal, selbst bei Radio Frei fast undenkbar. Und also wirklich irgendwie ohne Grenzen und mit sehr viel Experimentierfreude, was Musik angeht, was die Moderation angeht und auch einen sehr, sehr, sehr frechen Stil gehabt, irgendwie, dass man Politiker direkt irgendwie angegangen sind, wenn sie nicht geantwortet haben, was man beim NDR nicht gemacht hatte. Und von daher war FFN damals schon teilweise ein sehr anarchischer Sender, wo man auch sehr viel ausprobieren konnte. Und wenn ich heute jemanden, einen Praktikanten erzähle, wie ich damals da reingerutscht bin, also quasi als kompletter Autodidakt, dann mögen die das irgendwie kaum wahrhaben.
Aber das ist ja echt toll, das meine ich, genau. Ja. Als Autodidakt, dass man eine Chance vergibt. Heute musst du wahrscheinlich, wenn du dich bewirbst, dann zig Referenzen haben, Volontariat abgeschlossen haben und. Genau. Und damals konnte man eben sagen, hier, ich habe bei dem Fansein schon mitgemacht und ich kann hier schreiben, ich habe Ahnung von Musik und herzlich willkommen.
Ja, dieses Autodidaktische hat sich übrigens bezahlt gemacht. Also viele Leute, die bei FFN ihre Karriere begonnen haben, die haben später in anderen Medien irgendwie große Karriere gemacht. Oliver Welke zum Beispiel, das ist das beste Beispiel mit der Heute-Show.
Oliver Kalkofe kennt man ja genau, auch richtig, sehr. Die waren deine Kollegen quasi, ne?
Genau, Wischmeier zum Beispiel und mit denen ich auch teilweise zusammen gewohnt habe. Man muss schon sagen, wir haben uns dann teilweise irgendwie durch die Experimente auch selber geschult. Und das ist schwierig, wenn heute Leute eine Medienschule durchlaufen, dass sie zwar handwerklich gut sind und alle Kniffe kennen, aber das Endergebnis, was dabei rauskommt, ist dann teilweise relativ identisch und das ist eigentlich schade. Ich will nicht sagen, dass die Leute schlecht sind, aber sie sind teilweise austauschbar.
Und das Interessante ist, was du gerade sagst, damals gab es noch, bevor es den Begriff Personality gab, gab es noch echte Persönlichkeiten.
Genau, richtig.
Als der Begriff dann auftauchte, gab es die dann interessanterweise nicht mehr, genau wie du es gerade beschreibst, dann eigentlich austauschbar. erreichbar sind.
Ja, richtig. Und wie gesagt, das hat ja auch nicht ewig gedauert bei FFN, weil irgendwie nachdem der NDR war ja auch nicht lahm, hat dann darauf reagiert, auch sein Musikprogramm reformiert und auch die Moderation reformiert und plötzlich brachen bei FFN die Quoten weg. Und dann ging es auch bei FFN los, irgendwie ihr müsst formatierter werden, ihr dürft euch das und das nicht mehr erlauben, ihr müsst halt irgendwie auf die Masse gehen. Und das war dann immer für mich zumindest irgendwie der Beginn eines ewigen Kampfes, wo man mit dem Rücken zur Wand steht und sich immer für das rechtfertigen musste, was man macht. Und das ging trotzdem bis 1997 gut. So lange gab es die Grenzwellen und dann wurden sie endgültig aus dem Programm geschmissen. Und jetzt, nach 17 Jahren, gibt es sie seit April 2014 Gott sei Dank wieder.
Genau, also man kann es wieder hören. Ja. Jeden Mittwoch von 21 Uhr bis Mitternacht, kann man mal sagen, bei Radio Hannover bist du dazu hören. Zurück nochmal in die 80er Jahre. Du warst von Anfang an mit dabei bei der Gründung 86. Genau. 87 dann das erste Mal die eigene Sendung Grenzwellen. Ja. Warum Grenzwellen? Wir reden ja hier über Mauerfall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt so hellsichtig gewesen bist und schon an solche Dinge wie Mauer und so gedacht hast. Sondern Grenzwellen, das meinte sich was anderes.
Das ist ein totales Provisorium gewesen. Also es war wirklich so, dass unser damaliger Programmdirektor eigentlich den renommierten, schon damals erfolgreichen und recht berühmten Moderator vom NDR, Paul Baskerville, für eine sogenannte New Wave-Sendung haben wollte. Und damals war es noch so, dass die Maxime galt von den Öffentlich-Rechtlichen, wenn du einmal zu den Privaten gehst, darfst du nie wieder zurück. Das wurde später logischerweise aufgeweicht, weil sie das nicht durchgehalten haben. Aber damals war es ein Druckmittel. Und Paul Baskerville wollte eigentlich zu uns kommen und ihm sind noch ziemliche Summen geboten worden. Er hat aber wirklich in der letzten Sekunde abgesagt und gesagt, ich mache das nicht. Okay, dann war es, das war wirklich eine Woche vor Sendestart und da war dieser Slot frei. Die Sendung musste irgendwie gefüllt werden. Und dann sagte unser Programmdirektor, du machst das.
Welcher Slot war das? Also von welchen Tagen, welcher Zeit reden wir?
Es war so, dass wir von Anfang an geplant hatten, als wir auf Sendung gehen, dass jeden Abend ein Special läuft. Also irgendwie am Montag war das irgendwie Hard Rock, am Dienstag war es Jazz und dann war es am Donnerstag Blues und so weiter. Und es sollte irgendwie auch eine New Wave-Sendung geben. Wie die inhaltlich aussehen sollte, wusste kein Mensch. Und mir wurde wirklich eine Woche vor Sendestart gesagt, du machst das. Und ich habe gesagt, ja, toll, was soll ich denn machen? Und wie soll die denn heißen? Da haben wir uns irgendwie überlegt, no wave und sowas. Uns fiel wirklich nichts ein. Und da sagte unser Programmdirektor Thorsten Römmling damals, nennen Sie einfach mal Grenzwellen. Da habe ich gesagt, oh Gott, das klingt so total scheiße. Aber als Provisorium mag das ja dienen. Ja, und so ist es wirklich gekommen. Also ich hab den Namen am Anfang nie geliebt. Dachte, das ist eigentlich irgendwie ziemlich schrecklich. Aber mir fiel auch kein besserer ein. Und dann wurde halt schnell ein Opener produziert. Und der ist geblieben bis heute. Und heute ist es halt Markenzeichen.
Das ist immer ganz interessant mit der Namensfindung. Es geht ja, glaube ich, auch manchmal Bands so, ne? Ja. Dass man denkt beim ersten Mal hören, gibt hier eine Band in Erfurt oder gab eine, die hieß Milchkaffee zum Frühstück, wo man auch so denkt, ich glaube, wenn wir erst mal hören, was soll das, ne? Und irgendwann, wenn die aber gute Musik machen, warum nicht? Oder Coldplay, ja, oder ja, ich weiß jetzt nicht, so aus den 80ern müsst ihr jetzt auch überlegen, gibt es wahrscheinlich auch Beispiele von Bänden, wo man sagt, hey, was ist das jetzt? Ja, Depeche Mode, ja, also um das mal.
Frankie Goes to Hollywood,
genau. Und ich glaube, dass dann, je länger das dann da ist, dann denkt man gar nicht mehr über den Namen nach.
Das ist, so ein Selbstläufer geworden. Aber um es nochmal hervorzukehren, also am Anfang fand ich den Namen selber nicht besonders toll und dachte halt irgendwie, man kann das ja irgendwie umbenennen nach einer Zeit. Wer weiß, wie lange das überhaupt läuft. Und so fing es halt irgendwie an. Ich habe auch am Anfang erst so das gespielt, was man so als Independent Music nennt. Irgendwie so Sachen wie Smith und Raymond, also sehr, sehr viel gitarrenlastiges Zeug. Bis dann halt so die ersten elektronischen Bands auftauchten, wie Front of a Two. Und dann war für mich die Elektronik immer interessanter und so hat sich dann schließlich auch die ganze Stilistik der Sendung entwickelt.
Ganz interessant, wir müssen den jüngeren Hörern nochmal erklären. Mhm. Damals gab es noch nicht Spotify, es gab noch nicht Podcast. Radio an sich war noch ein Leitmedium. Interessanterweise 1986, als FFM hier, also hier sage ich schon, dort bei euch im Westen auf Sendung gegangen ist, ist hier im Osten DT64 auf Sendung gegangen. Richtig. Interessanterweise auch mit einer Sendung, wo es um elektronische Musik ging, die Olaf Zimmermann moderiert hat. Also es gibt wirklich so Parallelen. Ich möchte mal wissen, als du so angefangen hast zu moderieren, weil ich hatte immer den Blick nach Westen, auch was Radio angeht. Ja. Wir haben immer NDR 2 gehört und geguckt, da aufzunehmen. War dir als Moderator bewusst, dass du eine Hörerschaft hast, die nicht nur sozusagen in Westdeutschland ist, in der damaligen Bundesrepublik, sondern die über die Grenze nach Osten hinausgeht, dass dich viele im Osten auch hören können und kennen können?
Ja, das war mir bewusst. Das war mir sehr bewusst. Mir ist auch dadurch bewusst geworden, zum Beispiel, dass ich nie von Berlin aus in die DDR reisen durfte. Haben wohl immer gesagt, sie sind in der DDR unerwünscht. Das heißt, irgendwie, die hat mich so auf dem Schirm gehabt. Das wusste ich, habe ich damals auch so fast ein bisschen als Kompliment gesehen. Aber es gab wirklich, mir war klar, dass ich in Erfurt gehört werde, dass ich in Magdeburg gehört werde, also auch in relativ großen Städten. Und es gab sogar einige Leute, die sich gemeldet haben. Es gab eine ungefähr 80-jährige Frau damals schon aus Magdeburg, die hat mir ständig geschrieben, und das ist ganz tolle Musik wäre, und obwohl sie so alt wäre, das wäre genau das, was sie irgendwie hören wollte. Und diese Briefe sind auch komischerweise immer angekommen. Ich habe ja auch zurück.
Das waren auch DDR-Zeiten geschrieben, ja? Also die wurden nicht abgefangen oder so?
Nee, wahrscheinlich sind sie gelesen worden, keine Ahnung. Aber auf alle Fälle haben sie mich erreicht. Und ich habe ihr auch zurückgeschrieben, aber dann irgendwie auch nie eine Antwort auf meine Briefe bekommen. Und ich hatte eigentlich immer vorgehabt, als die Mauer dann gefallen ist, sie mal aufzusuchen. Das habe ich leider nicht getan. Das bereue ich heute noch, weil irgendwie die hätte ich gerne noch mal getroffen. Wie gesagt, sie war damals schon 80 Jahre alt, sie wird heute höchstwahrscheinlich nicht mehr leben, aber da hat man schon so eine Art Feedback bekommen. Und als dann die Mauer wirklich weg war, dann war ich auch eine Woche später in Magdeburg und habe dann meine ersten Hörer getroffen, mehr oder weniger.
Das ist natürlich großartig, ja. Ne? Also wenn man das ist ja auch was Schönes. Ich meine, Radio ist heute auch noch ein total spannendes Medium, mein Lieblingsmedium, deswegen bin ich auch hier. Bei dir wahrscheinlich auch, oder? Oder du hast, wie gesagt, ja auch für Zeitschriften gearbeitet, aber eigentlich, seien wir doch ehrlich, ist Radio cooler als Fernsehen.
Radio ist viel cooler als Fernsehen, weil irgendwie erstmal habe ich Radio immer geliebt, weil du komplett autark arbeiten kannst. Irgendwie ohne ein Filmteam und ohne die damit verbundenen Auflagen und Pausen und so weiter. Und dass du wirklich irgendwie einen eigenen Film kreieren kannst, der nur im Kopf entsteht. Und das ist doch das, was ich in meinen Sendungen versuche immer zu produzieren. Also irgendwie nicht eine reine Ansage-Absage-Show, sondern wirklich irgendwie eine Dynamik in eine Stunde reinzukriegen, einen Fluss, und dass die Leute sich halt irgendwie dementsprechend wirklich fallen lassen können. Also irgendwie, ich bin kein Freund von dem Radio, das man halt irgendwie nebenbei laufen lässt, sondern dass man sich wirklich irgendwie 2 Stunden Zeit nimmt, um wirklich einzutauchen. Und Gott sei Dank habe ich viele Hörer, die das heute auch noch tun. Aber es ist auch eine aussterbende Spezi, hatte ich früher zumindest immer gedacht. Aber interessant ist wiederum auch, dass einige alte Hörer zum Beispiel, die ich früher hatte, dass die heute die Sendung nicht mehr hören, weil auch die Musik anders geworden ist. Weil, wie gesagt, 17 Jahre Pause, man entwickelt sich selber auch weiter. Aber dass neue Hörer hinzugekommen sind, die teilweise vielleicht gerade erst geboren waren, als es die alten Grenzwellen noch gab. Und das ist irgendwie ganz schön, dass es da trotzdem eine Art Kontinuität gibt. Dass es eine Kontinuität und einen Generationswechsel gibt. Und das erfreut mich eigentlich sehr.
Aber New Wave spielst du trotzdem noch mal ab und zu? Oder sagst du jetzt, nee, ich gehe mit der Zeit? Also
Ich gehe ziemlich mit der Zeit. Also ich habe zwar ein paar Klassiker, die ich spiele, aber ansonsten versuche ich wirklich nur zeitgemäße neue Musik zu spielen. Und einige alte Hörer sagen, ja, früher war ja irgendwie mehr IBM und irgendwie mehr Front 242 und so weiter. Ja, sag ich, damals war das auch neu, aber heute ist die Musik, die ich jetzt spiele, neu. Und von daher ist die Sendung eigentlich genauso wie damals, zwar mit anderer Musik, aber der Anspruch, nämlich was Neues zu entdecken, der ist nach wie vor genau derselbe wie damals auch. Und ich kann nur jeden einladen, sich darauf einzulassen.
Ist, glaube ich, wichtig, ne, dass man, wobei ich jetzt für mich ehrlich sagen muss, man hat immer eine bestimmte Zeit, in der man besonders geprägt wird. Ich bin auch offen für neue Musik, aber es gibt eine Phase im Leben, wo man sich sehr intensiv mit Musik beschäftigt. Ich würde bei dir sagen, als du angefangen hast zu schreiben und so, dass du da, jetzt wirst du auch noch total drinstecken, aber dass man da noch mit dieser jugendlichen Begeisterung, ich meine, du warst Anfang 20, als das alles losging, ja, dass man da, ich weiß nicht, ich kann es nur für mich sprechen, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dass man da noch ein bisschen mehr brennt und deswegen die Dinge noch intensiver kennt und auch die Zeit vor allen Dingen hat, sich intensiv mit denen zu beschäftigen. Ich hatte später schlichtweg auch weniger Zeit, weil ich andere Dinge gemacht habe. habe.
Kann ich für mich nicht sagen.
Das ist gut.
Weil ich auch so eine kleine Krisenzeit hinter mir hatte, wo ich also Musik wirklich nicht sehr intensiv gehört habe und eigentlich jetzt genauso intensiv und brennend, wie du es formuliert hast, die Musik höre, wie ich sie als 18-Jähriger empfunden habe. Das hat sich nicht viel geändert. Gott sei Dank, das ist irgendwie nach wie vor mein Leben.
Wir biegen jetzt mal ganz kurz im Interview seitlich ab, um dann wieder auf den Hauptfall zurückzukommen. Ja. Ich muss es trotzdem mal fragen, weil man kann dich ja googeln und da findet man ganz schnell was. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag, ich nehme an, dass du selber da auch ein bisschen geschrieben hast. Also wird stimmen, du hättest zwischen 1982 und 86, ist danach zu lesen, 350 internationale Musiker interviewt.
Ja, das kommt ungefähr hin. Das war zu der Zeit, als ich für die Chamonix News gearbeitet habe und da habe ich also wirklich jede Woche zig Leute interviewt und das ist heute etwas weniger geworden. Heute selektiere ich doch mehr, wen ich einschalte in die Sendung. Meistens läuft das auf so 2, 3, 4 Specials im Jahr. Aber damals habe ich wirklich irgendwie all die Leute interviewt, die ich auch irgendwie immer mal gern persönlich kennenlernen wollte.
Und, das ist ein Traum. Ja. Das ist übrigens das, was man im Osten nicht konnte. Da war man froh, bestenfalls mal, wenn dann Ende der 80er Jahre vielleicht eine Schallplatte von der Lieblingsband auch auf Amiga mal entstanden ist, oder man im Radio den Lieblingssong mitschneiden konnte. Aber das ist natürlich ein Traum. Da beneide ich jeder drum und sagt, ey, ich will die mal kennenlernen. Weißt du noch, wen du zuerst interviewt hast, wo du sagst, das war jetzt wirklich eine echte Größe oder der Held meiner Jugend oder kann eine Band sein, Heldin der Jugend?
Ja, es gab viele. Komischerweise, die Interviews mit David Bowie sind nie so gut gelaufen, weil da hat die Chemie nie so gestimmt.
Das waren mehrere, höre ich daraus.
Das waren mehrere, ja. Aber irgendwie, wir sind irgendwie nie miteinander warm geworden. Und wenn ich irgendwie andere Interviews mit David Bowie sehe, die er mit anderen Leuten geführt hat, da war er irgendwie sehr viel offener. Manchmal ist es auch einfach so, dass ist auch heute so, ist irgendwie, dass ich mich auf Interviews einfach nicht mehr groß vorbereite, weil entweder stimmt die Chemie und es kommt was bei raus oder kannst dich noch so gut vorbereiten und es klappt nichts. Zwei Höhepunkte, die ich mit Sicherheit hatte damals, als ich jung war, als ich mal meine großen damaligen Helden getroffen habe, Mark Almond und David Sylvian von der Band Japan, das waren so richtig prägende Interviews gewesen und ich hatte damals auch irgendwie ein ganz großes David Sylvian Japan Special in den Grenzfällen. Das war so das allererste, was ich gemacht habe. Und das war für mich auch so eine Erfüllung eines großen Traums damals.
Du hast schon gesagt, interessant ist, man muss immer mit der Zeit gehen. Und damals redet man ein bisschen über die Zeit. Du hast ja schon ein paar Stichworte genannt. New Wave, IBM, habe ich IBM? Heißt das so?
Jetzt bin IBM. Ich selber.
IBM. Ja. IBM ist der Hersteller von Schreibmaschinen.
Genau,
IBM, danke.
Und
gab es damals auch noch, genau. Auf jeden Fall ist interessant, dass so bestimmte Entwicklungen in Ost und West so zeitgleich passiert sind. Ne? Also hier gab es also das Interesse für, ich nenne es jetzt mal elektronische Musik, ist hier natürlich auch in den 80ern extrem entstanden. Und was auch zum Beispiel eine Gemeinsamkeit ist, diese extreme Verehrung für Bands wie vor allen Dingen Depeche Mode, The Cure und so weiter. Und das ist hochinteressant mit dem Unterschied, wie gesagt, dass du sie auch zumindest treffen konntest. Die Depeche Mode haben zwar in Ost-Berlin mal 88 ein Konzert gegeben, da konnten einige sie da auch mal sehen, aber eben nur einige. Deswegen meine Frage, in Hannover ist ja Depeche Mode auch mal aufgetreten.
Ja.
Konntest du sie da sprechen?
Ich habe die mehrmals interviewt, aber damals schon auch irgendwie zu Schaumburg News Zeiten. Ich weiß, dass es gab damals eine Fernsehsendung bei Radio Bremen, nämlich Musikladen, und da sind viele dieser Bands aufgetreten. Und da sind wir damals irgendwie mal hingefahren als Zeitungsjournalisten. Und das war eine ganz tolle Möglichkeit, da dort Interviews zu machen, weil irgendwie zwischen den Proben hatten die unheimlich viel Zeit in der Cafeteria und hingen da rum irgendwie ohne Sinn und Verstand. Und da
habt ihr euch gerade nicht angemeldet, sondern habt das so
regelmäßig gemacht? Doch, nee, wir haben uns immer angemeldet, aber das war eine gute Gelegenheit, die Band zu interviewen. Da habe ich Dave Gahan das erste Mal interviewt, als Master and Servant rauskam. Das war noch vor der FFN-Zeit sogar.
Also mit anderen Worten, 1984, so die Drehung, genau.
Ungefähr, ja. Depeche Mode habe ich öfter interviewt, glaube ich. Martin Gore zuletzt, als die Songs of Faith and Devotion rauskamen, da hat FFN die auch präsentiert. Irgendwie, die sind damals in Garbsen aufgetreten beim Open Air Festival. Und da habe ich noch das letzte große Depeche Mode Special gemacht, das weiß ich noch.
Ja, wenn du das gerade so erzählst, das ist natürlich auch wichtig. Ich weiß, du hast nicht mehr alles von deinem Archiv, aber hast du zum Beispiel so eine Sendung wie diese noch?
Also, die habe ich noch, ja. Also ich die Specials, die wurden immer auf Band aufgenommen und das ganze Bandarchiv, nachdem FFN mich gefeuert hatte, wurde mir quasi so vor die Tür gestellt. Ja, so. Nimm das mit oder wir schmeißen es in den Müll. Und dann stand das auch irgendwie jahrelang rum. Und da habe ich einen guten Freund, der jetzt in Berlin lebt auch, der hat das wirklich geschafft, die alle zu digitalisieren. Und zumindest, also ein Großteil. Einige fehlen mir noch. Es gibt zum Beispiel ein grandioses Brian Eno Special, was damals gelaufen ist, 6 Stunden lang außerhalb der Grenzmann-Zeit. Das suche ich bis heute. Das habe ich selber nicht. Und das war wirklich irgendwie ganz großartig.
Also kannst quasi nur hoffen, gut, jetzt hier in Erfurt, falls jetzt jemand zuhört, der zufällig das dann mitgeschnitten hat und so, du suchst wahrscheinlich Hörer und Hörer.
Ich habe schon irgendwie auf sozialen Netzwerken und schon seit 20 Jahren irgendwie diesen Hilferuf gestartet, aber bislang gab es keine Resonanz. Das scheint wirklich niemand zu haben. Das ist sehr schade. Aber ein Großteil ist wirklich gerettet worden. Und diese Interviews, die liegen auch noch irgendwie bei mir herum. Und die werden auch irgendwann mal ausgewertet, allerdings auch für ein Buchprojekt, das ich vorhabe.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Es liegt ja auf der Hand, das alles mal so mal zu veröffentlichen. Ja, so, ja. Also entweder natürlich allgemein zu erzählen, also so ein bisschen autobiografisch oder auch natürlich 1:1 die Interviews mal rauszubringen, die besonders gelungenen.
Also ich habe das Archiv wurde damals einem anderen Internetsender, nämlich IBM Radio, zur Verfügung gestellt und die senden diese Sendung teilweise noch irgendwie in lockerer Reihenfolge, so wie es ihnen passt. Ich habe damals gesagt, irgendwie könnt ihr alle haben und könnt ihr irgendwie senden. Ich habe damit kein Problem und das haben die in der Anfangszeit auch gemacht, als das digitalisiert worden ist. Und da kann man oder konnte man einige Sachen noch irgendwie aus den alten FFN-Zeiten hören. Ne? Und ich habe auch irgendwie kein Problem damit, wenn das irgendwie möglichst verbreitet wird, weil das ist ja schon teilweise ja irgendwie auch so ein Kulturgut, etwas arrogant gesprochen, was eigentlich jedem zur Verfügung stellen sollte und was heute einfach ein großes Zeitdokument ist. Ne?
Definitiv. Ja. Deswegen gut, dass du da auch jetzt kannst du eigentlich mehrere Buchprojekte machen, als zumindest erstmal jetzt da ein Buchprojekt machst. Reden wir ein bisschen über die Zeit noch damals, also machen wir uns nichts vor, wie gesagt, eigentlich hat der gesamte Osten, auch das gesamte westdeutsche Radio mitgehört, dass ein Sender wie DT64 gegründet wurde, war natürlich eine Reaktion darauf, dass man versucht hat, die Jugend irgendwie zu kriegen und das war ja auch ein Grund, warum dann auf einmal mal zwischen 87, 88 und 89 wahnsinnig viele nicht nur westdeutsche Künstler, sondern Künstler auch aus dem amerikanischen Ausland aufgetreten sind, Bruce Springsteen und so weiter. Ja. Das war sozusagen der Versuch, die Jugend irgendwie für sich zu gewinnen. Mhm. Aber trotzdem, DT64 nehmen wir mal als Ausnahme im Osten raus, so weil ich Leute kenne, die damals das Alter hatten, die wirklich gerne auch DT64 gehört haben. Aber wir können ja für uns mal zusammenfassen, was Radio damals ausgemacht hat. Natürlich eine wesentlich größere Breitenwirkung. Ich glaube, in Hochzeiten habe ich gelesen, haben deine Sendung am Sonntagabend 100.000 Hörer.
Laut MA. Das ist wirklich irgendwie unglaublich. Und trotzdem ist auch die Sendung nie beworben worden und lief also nie Werbung. Einmal lief irgendwie eine Dauerwerbung für das neue Howard Carpendale-Album. Aber ich glaube, das haben die damals irgendwie, als sie die Sendung gebucht haben, wirklich nur den Sendeplatz gesehen, ohne zu wissen, was da wirklich läuft. Aber mal Scherz beiseite. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen Radio heute und damals. Nämlich heute, wenn ich Radio mache, bin ich quasi auch im Internet. Das heißt, irgendwie, ich sende nicht nur per Stream über Internet, nämlich weltweit, sondern ich habe auch ein sofortiges Feedback. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Sendung mache, kriege ich sofort, das war super, das war scheiße, oder du hast sofort eine Reaktion.
Damals, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt heute, würde ich jetzt mal
richtig
sagen.
Richtig. Und damals hat man doch wirklich im Kokon gearbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil irgendwie, was hast du bekommen? Du hattest Telefon, dass Leute irgendwie während der Sendung angerufen haben, das waren da wirklich nicht viele. Wer schreibt schon sein Modell? Moderator, das sind auch irgendwie ein ganz kleiner Bruchsatz. Also ein
E-Mail. 80-Jähriger aus Magdeburg.
Genau, richtig. Ja. Und das war wirklich die Ausnahme. Das merkt man sich auch bis heute. Und von daher war mir auch damals überhaupt nicht bewusst, wie die Sendung in der ehemaligen DDR angekommen ist. Also ich konnte das irgendwie nur erahnen. Und als ich dann Magdeburg besucht habe und auch später Erfurt, wo ich auch hier öfter aufgelegt habe, damals auch in den 90er Jahren, habe ich erst gemerkt, dass jeder Zweite, den ich getroffen habe, meine Sendung gehört hat.
Und im Endeffekt musst du ja auch unseren Kollegen, ich habe ja gerade in der Anmoderation gesagt, Ribi, ein Freund von dir, auch so kennengelernt haben, so über die Musik, nehme ich mal an.
Ne? Richtig, genau. Und es war auch eine ganz interessante Geschichte, die ich ganz gerne erzähle. Die Sendung wurde ja damals auf Kassette aufgenommen. und dann kopiert und dann wie landet ihn teilweise in Cottbus. Und ich habe wirklich mal einen Hörer getroffen aus Cottbus. Ich sagte, ich kenne deine Sendung von damals, ja, alle gehört, aber nur ganz verrauscht, weil ich habe irgendwie die 10. Kopie einer Kopie bekommen und konnte irgendwie gerade noch irgendwie so schemenhaft wahrnehmen, was du da gesagt hast und was du überhaupt gespielt hast. Also es hat in der ganzen DDR-Verbreitung gefunden. Und das hat eine Sache, das war eine Sache, die mich total stolz gemacht hat. Und wo ich doch immer denke, das war nicht alles ganz umsonst.
Ja, dass man auch Spuren hinterlassen hat, auf jeden Fall. Also um nochmal drüber nachzudenken, also die sozusagen direktes Feedback heute, dass sozusagen sich Leute kennenlernen, die der eine sitzt jetzt nicht nur in Cottbus, der kann ja in Hongkong auch sitzen,
genau,
ne?
Richtig.
Und da zufällig das hören. Das ist natürlich heute ein extremer Vorteil. Trotzdem, wenn man es so damals vergleicht, es gab zum Beispiel eine weitere Sache, das hast du, glaube ich, auch zum Teil gemacht und das kenne ich auch noch vom Radio. Radio war, heute würde man sagen, auch ein Influencer. Ja. Also ich mag das Wort gar nicht, aber im Grunde meint das aber, dass wenn ein Radiosender gesagt hat, NDR 2 hat das ab und zu gemacht, wir pushen eine bestimmte Band, die unbekannt ist und spielen einfach bestimmte Songs, dann hat das echt eine Wirkung gehabt. Die Band ist bekannt geworden. Ich glaube, du hast auch so Bands, habe ich gelesen, wie Wolfsheim oder Deine Lakaien auch mit unterstützt.
Ja. Das ist natürlich auch irgendwie eine zweischneidige Sache. Also wenn ich irgendwie eine Band nicht gespielt habe, dann hat das auch irgendwie einen Grund gehabt. Irgendwie entweder, dass sie nicht ins Format gepasst haben oder dass ich sie wirklich schlecht fand. Und ich war mir dieser, in Anführungsstrichen, Macht, also wirklich durchaus bewusst. Das heißt, irgendwie, ich wusste schon irgendwie, dass ich Bands pushen kann und dass Bands, die ich in Grenzwell nicht spiele, einfach für ganz viele Leute nicht stattfinden. Aber ich war, gerade weil ich mir dessen bewusst war, bin ich hoffentlich immer auch sehr verantwortungsvoll damit umgegangen, dass ich irgendwie mich habe nie kaufen lassen, zu sagen, wie hier, wenn du die Platte spielst, dann kriegst du eine Reise in die Südsee oder sowas. Irgendwie das, also solche Geschichten habe ich nie mitgemacht. Irgendwie man hat sich natürlich irgendwie schon irgendwie auch im Laufe der Zeit irgendwie ändert sich auch der Geschmack und die Ausrichtung. Aber ich habe immer versucht, wirklich sehr authentisch zu sein und wirklich die Leute zu featuren, von denen ich immer das Gefühl hatte, die haben es auch irgendwie verdient. Und ich mache es auch heute immer so, wenn es Bands gibt, die sehr populär sind, dann spiele ich sie eher nicht, weil ich sage dann, wie, ihr braucht mich nicht mehr. Ihr habt das ja eh schon geschafft. Und darum würde ich auch heute sowas wie Deine Lakaien oder Wolfsheim in den heutigen Serien nicht spielen, weil die sind jetzt schon etabliert. Und es gibt ganz viele andere Musik, wo ich mal denke, die kennen nicht so viele Leute, das ist aber genauso großartig und darum spiele ich sie jetzt erst recht.
Kann man gut nachvollziehen. Ja. Muss man ja übrigens auch mal sagen, das ist heute natürlich auch anders, nicht durch den, ich sage mal so, es gab eigentlich zwei Revolutionen so in den letzten drei Jahrzehnten. Ja. Einmal, über die wir gerade gesprochen haben, Friedliche Revolution, Mauerfall, das war aber noch eine analoge Revolution. Dann gab es für alle sozusagen nochmal, da war es wurscht, ob man Ost- oder Westdeutsch war oder auf Honolulu gelebt hat, die digitale Revolution. Und die hat natürlich ganz viel gemacht. Das führt ja auch dazu, dass sozusagen dass eine Demokratisierung der Produktionsmittel gab. Also wer früher eine Band hatte und eine Platte aufnehmen wollte, der brauchte wirklich ein großes Studio an der Hand. Ja. Wenn du heute sozusagen im Grunde alles, wir hatten es im Vorgespräch gesagt, ich will nicht sagen, am Laptop entstehen lassen kannst, aber so ähnlich ist es schon. Ne? Ja. Das führt wiederum dazu, dass du eine ungeheure Menge an Musik hast, die da entsteht. Und das wiederum führt dazu, dass die Selektion eigentlich noch schwieriger geworden
ist. Genau, und darum ist auch die Aufgabe so wichtig, die ich habe. Weil irgendwie früher war es so, dass man dann teilweise echt irgendwie sich anstrengen musste, eine Sendung interessant vollzukriegen. Heute habe ich irgendwie Gigabyte von Musik, wo ich mal denke, wie bringst du das zusammen? Erstmal irgendwie, wen suchst du überhaupt aus und wie kriegst du einen Faden hin, dass auch alles zusammenpasst? Und das ist heute die eigentliche Aufgabe, weil die Musik, die ich spiele, die ist eigentlich verfügbar. Die kann man im Internet kaufen, die kann man auf YouTube hören. Eigentlich präsentiere ich den Leuten insofern nichts wirklich Neues aus. Ich kriege jetzt irgendwie ein paar Platten, die erst in 2 Monaten erscheinen. Das mache ich auch mal ab und zu. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist wirklich zu selektieren und wirklich diese Welt zu schaffen, von der ich gerade gesprochen habe. Und das irgendwie hinzukriegen. Und nicht nur eine bloße Abspielstation zu sein, sondern wirklich versuchen, eine kleine Welt, einen kleinen Hörfilm zu schaffen. Und wenn ich an meine Jugendzeit zurückdenke und an meine Lieblingsmoderatoren denke, das war irgendwie, ich werde oft mit John Peel verglichen. Der war nie Vorbild. Und zwar aus dem Grund, weil er genau das eigentlich für mich war, was ich gerade in Anführungsstrichen kritisiert habe, nämlich eine Abschiebestation, der hat immer die ganzen neuesten Sachen gebracht und wo man halt mit einem Zettel daneben stand und aufgeschrieben hat, ja, und das brauche ich noch, aber die Sendung selber war irgendwie kein Kunstprodukt in dem Sinne. Es war halt irgendwie viel, viel neues Zeug, was man nicht hatte. Wenn es irgendwie einen Moderator gab, der mich wirklich beeinflusst hat, dann war das Alan Banks gewesen, der damals irgendwie bei BFBS die Sendung Night Flights hatte, später die Sendung Rockpalast moderiert hat. Das war auch ein Engländer. Und der hat irgendwie auch geschafft, zum Beispiel, indem er stilistisch ganz unterschiedliche Musik gespielt hat, aber irgendwie so einen Bogen reingebaut hat, der irgendwie auch ganz unterschiedliche Stile hatte. Und dann Roy Cooder, John Lee Hooker, Wire und dann aber irgendwie Tangerine Dream und das aber irgendwie so ineinander hat fließen lassen, dass es wirklich eine Einheit gab, zusammen mit seinen Moderationen. Und ich eigentlich irgendwie damals aus der Diskothek immer am Samstag um 12 Uhr nach Hause gefahren bin, ganz früh, weil ich diese Sendung nicht verpassen wollte. Und das war für mich eigentlich damals schon auch so eine Art Vorbild, irgendwie so eine Art von Sendung zu kreieren. Und ist es eigentlich heute noch.
Und ich höre da auch raus, ich meine, deine Sendung geht immerhin 3 Stunden.
Ja.
Dass du die auch sehr lange vorbereitest. Also wann fängst du denn an? Also fängst du dann immer, wenn die mittwochs läuft, schon am Donnerstag wieder mit der nächsten an? Das ist übertrieben gesagt.
Dann ist die nächste schon fast fertig. Also ich habe immer so kleine Häufchen, die ich mir so zurechtlege, wo ich denke, irgendwie das und das, das könnte gut zusammenpassen. Und das gärt dann auch irgendwie. Dann höre ich mir das irgendwie die Zusammenstellung auch vorher wirklich ein paar Mal an, ob das wirklich einigermaßen stimmig ist. Und dann dann wird sie halt irgendwie produziert und dann irgendwie gesendet. Also wirklich ein offenes Geheimnis, dass die Sendung nicht live ist, weil so ohne Versprecher kriegt man das gar nicht hin, habe ich mich in diesem Interview wahrscheinlich mehrmals versprochen. Aber es ist schon so, dass ich eigentlich permanent an der Sendung arbeite. Und es auch
Perfektionist ist immer so ein großes Wort, weil das kann ja auch einem irgendwann im Wege stehen, ne? Aber du hast schon einen hohen Anspruch.
Ich habe schon einen hohen Anspruch. Und das ist irgendwie, eine schöne Sache, die ich noch bemerken wollte, als ich bei FFN damals gegangen bin, nämlich 97. Das war gerade der Sprung von analog zu digital. Also ich habe wirklich noch bis zum letzten Tag mit der Bandmaschine gearbeitet, aber der Computer stand schon in der Ecke und den wollte ich damals gar nicht anfassen. Und heute ist es so, dass man wirklich eine Sendung auf dem Laptop wirklich produzieren kann und die hat wirklich den qualitativen Standard, genauso wie ein großes Studio, das man damals irgendwie im Sender betreten hat. Und das ist irgendwie toller Vorteil.
Dafür, dass du dich anfassen wolltest, in den 70ern Pause hast du, glaube ich, heute würde ein Podcast sagen, also online auf jeden Fall, das zum Teil weitergemacht. Also habe ich gelesen jetzt. Könnte ich ja fragen, ob es stimmt.
Nochmal die Frage?
Die Frage war, dass du der Pause, es gab ja zwischen 97 und 2014, 17 Jahre Pause, genau, Grenzwellen, dass du da trotzdem online teilweise weitergemacht hast. Also das weiß ich nicht, ob das stimmt.
Also nee, eigentlich nicht. Also ich habe zwischenzeitlich für den NDR gearbeitet, also monothematische Sender gemacht für den Nachtclub, Peter Urban, also irgendwie so Specials über Klaus Schulze, Holger Tschukai, Lakaien und so, meine alten Lieblinge. Und ich hatte eigentlich die Grenzwellen waren in der Zeit so eine Art Online-Shop, wie so mini iTunes hatte ich irgendwie auf die Beine gestellt, zusammen mit meiner damaligen Frau. Die ist dann irgendwie aber gestorben und als die dann verstorben war, war für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, ich mache mit Grenzwellen Schicht zu. Das ist das Kapitel ist jetzt irgendwie für mich beendet und ich hatte irgendwie auch keine Lust und keine Gedanken daran verschwendet, das wieder aufleben zu lassen, weil ich hatte gedacht, irgendwie immer ex-FFN und du wirst immer nur mit deiner Vergangenheit konfrontiert, das wollte ich auch irgendwann nicht mehr und das war irgendwie ausgezehrt für mich. Und dann kam halt irgendwie Radio Hannover.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich kam der Impuls dann nicht von dir, sondern von außen.
Ja. Richtig, und ich habe denen damals gesagt, ich will das einmal nicht Grenzwellen nennen, weil das ist heute ganz andere Musik als damals. Es war dieselbe Attitüde, aber das wird anders klingen. Und die Leute bei Radio Hannover, im Gegensatz zu den ganzen Programmdirektoren bei FFN, haben die Sendung wirklich verstanden. Und die haben gesagt, mach, was du willst, du hast freie Hand. Und das wird schon ganz gut werden. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr wollt, nicht als Grenzwellen, ich habe damit eigentlich Bauchschmerzen. Und dann habe ich aber damit angefangen und dann am Anfang noch sehr aufgeregt, irgendwie, wie kriege ich die Balance hin? Und irgendwann wurde es dann halt ein Selbstläufer. Aber ohne den Schubs von außen hätte ich selber nicht mehr reaktiviert. Bis heute nicht.
Und jetzt machst du es ja auch schon wieder 5 Jahre?
5 Jahre, ja, genau. Wenn man überlegt, dass die Grenze in der ersten Phase 10 Jahre
ist, ist es schon die Hälfte.
Ist schon die Hälfte rum.
Also deswegen eigentlich toll. Letzter Vergleich zwischen gestern und heute. Ich merke, ja, wir sind gar nicht so nostalgisch, was auch gut ist. Sozusagen, ich höre raus, zumindest für FFN gilt das, da war anfangs noch mehr Mut, später ja nicht mehr, hast du beschrieben. Ja. Der ist verloren gegangen, wobei man auch fair sein muss, heute, siehe Radio Frei und unser Schwesternsender, gibt es ja Bürgerradios, offene Kanäle, gibt es jetzt offiziell, heißen sie nicht mehr so, aber gibt ja diese Möglichkeiten, auch mutig weiter Programm zu machen. Ja. Aber viele, die sich damals Privatradio nannten, hatten alle mal etwas mutiger angefangen und dann irgendwann hat sie eben das amerikanische Format durchgesetzt. Also das höre ich auch so ein bisschen aus.
Ja, wie gesagt, wir waren ja nicht weniger mutig, es ist uns nur ausgeprügelt worden. Also wir hätten irgendwie genauso weitermachen können und wir waren natürlich auch irgendwie, FFN hat damals irgendwie zig Programmdirektoren gehabt, die alle an Grenzwellen oder Frühstücksradio, an Leuten wie mir oder Wischmeier gescheitert sind und das hat schon einige Köpfe gekostet und zwar lange Zeit nicht unsere. Und das ist so eine Sendung wie die Grenzwellen damals auf einer privaten Service-Sender gab. Das war schon ein tolles Ding. Aber das war irgendwie auch der Vorteil zum Beispiel, muss man ganz klar sagen. Wenn du heute so eine Sendung hast, dann findet die ja meist irgendwie in einer Nische statt. Also irgendwie, wo sowieso nur die Leute einschalten, die solche Musik sowieso hören. Der große Vorteil bei FFN und auch bei Radio Hannover jetzt irgendwie ist zum Beispiel, das ist ja eine ganz normale Service-Station ist, die auch irgendwie eigentlich kommerzielle Musik macht und auch Geld verdienen muss und so weiter. Und dann läuft das Radio halt irgendwie den ganzen Tag lang. Und dann irgendwann abends kommt so eine merkwürdige Musik. Und einige werden wahrscheinlich erschreckt sein und ausschalten, aber andere, das sind nicht wenige, sagen, was ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das ist ja ganz interessant und bleiben dran. Und viele meiner Stammhörer sind genau solche Leute gewesen, die irgendwie vorher irgendwie Liebesgrüße oder Oldie-Sendung gehört haben und plötzlich da reingerasselt sind, ohne zu wissen, was das überhaupt ist. Und erst vielleicht ein bisschen befremdlich oder irritiert waren, aber dann gemerkt haben, das ist was mir gefallen könnte. Und es wird mir auch irgendwie entsprechend irgendwie nahegebracht und dann wirklich irgendwie zu Fans geworden sind. Das sind die Hörer, die mir in Anführungsstrichen auch fast noch am liebsten sind. Und meine Hörerschaft war irgendwie auch nie das übliche Szene-Publikum, das man sonst in Diskotheken trifft. Das waren immer meistens irgendwie Einzelgänger, ganz normale Hörer, die aber abends immer treu die Sendung gehört haben. Und ich habe viele von denen irgendwie während der Zeit auch erst recht danach getroffen. Und war immer wieder überrascht, was das für Personen sind. Eigentlich ganz normale Menschen.
Also eigentlich was Tolles. Ne? Wir machen jetzt ja auch gerade dieses Gespräch und wissen gerade nicht, wer uns zuhört.
Genau.
Dass man dann wirklich mit den Jahren auch die Hörer und Hörerinnen mal kennengelernt hat.
Genau, richtig. Und heute ist es natürlich auch so, durchs Internet und durch Facebook und so weiter, lernt man sie natürlich sofort kennen. Und das war damals schon so, auch als die Sendung eingestellt wurde, da hatte ich auch irgendwie, ich hatte zwar irgendwie immer diese Hörerzahlen, aber es ist eine Zahl, 100.000 Hörer, ist halt nur eine Zahl. Da kannst du nichts drunter vorstellen. Und dann, wenn du, dann habe ich erst gemerkt, als die Leute gemerkt haben, dass es die Sendung nicht mehr gibt, irgendwie, dann kam die wirklich auf einen zu. Ich weiß noch irgendwie, dann war ich Weihnachten 1997 in der Fußgängerzone in Hannover und hat Weihnachtsgeschenke gekauft. Und mir ging es auch nicht besonders gut, gerade weil die Sendung ein paar Monate vorher abgesetzt wurde. Und da kam wirklich eine Frau weinend auf mich zu und sprach die Worte, warum gibt es dich nicht mehr?
Das ist ja toll.
Naja, es war irgendwie toll, aber hat mich damals auch ziemlich umgeworfen.
Das glaube ich, Wenn man gerade so ein bisschen in einer schwierigen Situation ist und dann kommt dann sowas, dann öffnet sich natürlich ungewollte Wunde, die dann gerade am Verschließen waren. Ne?
Ziemlich große sogar. Ja.
Letzte Frage gegen Ende des Gesprächs, also leider können Sie jetzt nicht, ich vermute 100.000 Hörer uns jetzt nicht gerade hören, aber einige hören schon radiofrei, das wissen wir jetzt hier. Aber jetzt nochmal die Frage, wir hatten ja gesagt, Anlass ist ja auch ein bisschen das Jahr 89, Mauerfall. Ja. Also hier wissen natürlich ganz viele im Osten, 9. November 89, was sie gemacht haben. Es war ein Donnerstag, als die Mauer gefallen ist, weil es sozusagen aus Ostperspektive so wichtig war. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ob du es jetzt noch wüsstest. Weil
ich weiß es noch.
Ja?
Ich glaube, das weiß jeder. Ich habe es leider nur im Fernsehen gesehen und ich habe es wirklich nicht glauben wollen. Und ich hatte damals so eine Freundin, die kam aus Jugoslawien, die das überhaupt nicht einordnen können. Und ich habe gesagt, irgendwie, ich muss sofort nach Berlin. Und ich habe damals auch viele Freunde gehabt, unter anderem auch einen Moderator, der damals irgendwie bei FFN war, der ist auch wirklich auch sofort ins Auto gesetzt und ist nach Berlin gefahren. Und ich habe bis heute bereut, dass ich das damals nicht gemacht habe. War einfach dann irgendwie doch zu irritiert und ich dachte irgendwie, wie lange bleibt die Mauer jetzt noch offen? Machen sie gleich wieder dicht und erstmal abwarten. Das war ein Fehler. Man hätte gleich losfahren sollen. Und ich bin dann wirklich erst, aber wirklich nur eine Woche später, dann als die Grenze offen war, dann irgendwie nach Magdeburg gefahren und habe dann auch dort einige Leute getroffen, irgendwie, die meine Sendung gehört haben zum Beispiel. Und dann sind auch Freundschaften gewachsen, die teilweise bis heute gehalten haben.
Und das ist auch schön.
Ja.
Und vielen Dank für das Gespräch, Ecki Stieg.
Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte und ich hoffe, es war interessant für einige.
Ich denke schon. Wir sagen auch gerne, so viel Werbung sei erlaubt. Also dich kann man wieder hören. Mittwochs bei Radio Hannover von 21 Uhr bis Mitternacht die Grenzwellen.
Genau.
Wie viele Sendungen sind jetzt schon fertig für die nächste Zeit? Die nächsten zwei?
Die nächsten zwei sind meistens fertig, ja.
Danke.